Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass der Sieg dir gehört, dass du der Löwe von Juda bist, der heute noch brüllt, der heute noch Kraft hat, der heute noch für Gerechtigkeit sorgt. Und das Gute ist, dass wir zu dir gehören, dass wir vor dir keine Angst haben brauchen, dass wir deine Freunde sind, deine Kinder sogar sind, dass wir zu deiner Familie gehören. Und du weißt, wo es gerade um uns herum Trubel gibt, wie es jedem Einzelnen geht. Wir möchten dich darin verherrlichen. Wir möchten auf dich warten, dass du dich groß machst in unserem persönlichen Leben und auch hier in Deutschland, in unserer Gemeinde, auf dieser Welt. Rede du durch dein Wort. Wir möchten hören und verstehen. Amen. Wir tauchen ein in eine Zeit, wo Israel und Juda Frieden haben. Die beiden geteilten Reiche haben wieder Ausmaße erreicht in der Größe von dem Reich, das damals Salomo beherrscht hat. Das war die größte Expansion in Israel. Und jetzt waren 40 Jahre Frieden. Das gab es sonst kaum oder gar nicht. Eine Zeit wirtschaftlichen Erfolges und Wohlstandes. Die Menschen besaßen mindestens eine Immobilie. Einige gingen in Urlaub, hatten vielleicht noch eine zweite Immobilie, irgendwo einen Sommersitz. Es herrschte soziale Gerechtigkeit, zumindest an der Oberfläche. Weil unten drunter hat es manchmal rumort. Die Schere zwischen Arm und Reich ging immer mehr auseinander. Wenn man genauer hinsah, hat man das bemerkt. Es gab Korruption und Bestechung im Land. Die Reichen nutzten ihr Geld, ihr Ansehen aus, um sich zu vergrößern und zu verstärken. Und die Armen guckten in die Röhre. Prostitution war gang und gäbe und generell akzeptiert in der Gesellschaft. Es gab eine religiöse Spiritualität, Religiosität, aber auch die war ziemlich an der Oberfläche. Die Menschen verehrten Gott nicht, weil sie ihn liebten, sondern wenn sie was von ihm wollten, kamen sie zusammen. Sie feierten die Feste, die Gott eingesetzt hatte, aber nicht um Gott zu feiern, sondern sich und das Leben zu feiern. In diese Zeit hinein tritt der Prophet Amos auf. Es ist das Jahr 762 vor Christus. Man kann das exakt datieren. Es war 2 Jahre vor einem großen Erdbeben, wie es da drin stand. Und das war 760, auch durch außerbiblische Quellen belegt. Wenn man es einfach mal kurz vor Augen hält. 9 Jahre vor der Gründung von Rom. Jetzt haben wir vielleicht hier so eine Verbindung im Kopf, wann das war. Wenn man das so hört, was ich gerade beschrieben hat, dann könnte man ja denken, Moment mal, die Zeit, die ich da gerade beschrieben habe, klingt gar nicht so anders von unserer Zeit. Es könnte bei uns sein, außer, dass wir nicht 40 Jahre Frieden, sondern 80 Jahre Frieden haben. Israel und Juda erleben richtig fette Jahre. Es ist die beste Zeit seit der Reichsteilung damals. Nach dem Tod von Salomo war das Land ja geteilt worden in ein Südreich Juda plus Benjamin, das war das Südreich. Und die anderen 10 Stämme waren im Norden, also das sogenannte Nordreich oder Israel. Es hatte viele Kriege, Auseinandersetzungen gegeben, auch untereinander. Aber jetzt war eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Man hörte nicht mehr viel von den Aramäern oder von den Syrern, von den Assyrern, die immer wieder im Norden eingefallen waren. Warum? Letzte Woche oder vor 2 Wochen hatte ich über Jona gepredigt, der in Ninive war. Es kam zu einer Bekehrung Ninives und das hat tatsächlich dazu beigetragen, dass Ruhe eingekehrt ist, dass die Israel in Ruhe gelassen haben, weil die sich zu Gott bekehrt hatten. Es war eine Zeit, wo Israel Ruhe hatte, auch aufgrund dessen, dass Jona diesen Job ausgeführt hat, den er erst gar nicht ausführen sollte oder wollte. Sollte ja schon. Gottes Plan war größer, als das der Jona damals verstanden hatte. Und jetzt herrschte 40 Jahre Frieden. Israel fühlt sich so lebendig, wie es sich noch nie lebendig gefühlt hat. Das Leben passt, es sprudelt aus allen Poren. Und da platzt Amos hinein mit einer Totenklage. Mit einer Totenklage. Er spricht von der Beerdigung Israels. Das ist schon ein bisschen krass, oder? Da heißt es, Amos sah einen Korb mit reifem Obst. Und der Herr sprach, die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde zukünftig nicht mehr verschonend an ihnen vorübergehen. Dann heulen die Klageweiber des Palastes an jenem Tag. Spruch Gottes des Herrn, gibt es viele Leichen. Überall wirft man sie hin, still. Wow, nicht lieb. Da feiert man gerade das Leben und ist zufrieden mit allem. Und dann kommt Gott und zieh die Handbremse. Krasses Bild. Stellen wir das so vor, oder stellt ihr euch das mal so vor, ihr erlebt eure eigene Beerdigung, aber ihr seid gar nicht tot, ihr lebt. Und die Leute feiern euren Tod. Oder na, feiern nicht, aber nehmen Abschied von euch. Und es gibt eine Rückschau auf euer Leben. Und ihr steht daneben und denkt, was geht denn hier ab? Ich lebe, aber keiner sieht euch. Keiner nimmt euch wahr. Ihr seid tot in ihren Augen. Ein drastisches Bild, das Amos hier gebraucht. Er sagt den Leuten damals, ihr seid so gut wie tot, beschlossene Sache. Bam. Und das mitten in eine Zeit des Wohlstands hinein. So ähnlich wie die Worte von Jona damals bei Ninive. Noch 40 Tage Feierabend. Das war seine Botschaft. Und jetzt wieder, ohne dass hier was von 40 Tagen steht. Das Ende ist nahe. Und das nicht nur über Israel, sondern auch über 7 Nationen, die drumherum leben. Ich habe hier eine Karte, wenn alles gut läuft. Ich brauche Hilfe. Da sind diese Nationen zu sehen, die drumherum sind. Und zu diesen spricht Amos genauso Gericht. Sie wird es genauso erwischen. Ich brauche nochmal Hilfe. 8 Vergehen, die Gott heimsuchen wird. Wir müssen die jetzt nicht alle durchlesen, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, was da in diesem ersten Kapitel gesagt wird. Da gibt es Ankündigung von Gericht gegen 8 Völker. Da heißt es immer wieder, so spricht der Herr, wegen 4 Übertretungen von Damaskus, Gaza oder Tyros und so weiter, werde ich das Unheil nicht abwenden. Und dann kommt jemand die jeweilige Begründung, warum Gott dieses Urteil bringen wird. Ganz kurz auf diese Aussage eingehend, was ist damit gemeint? Wegen 3 und Nummer 4 sozusagen an Übertretungen. Das ist ein Zahlenspruch, so wird es genannt, ein Stilmittel, was es in der Antike gab, was öfter gebraucht wurde. Ihr könnt das nachlesen bei Hiob 5 oder in Sprüche 30. Da gibt es öfter diese Aufzählung von 3 Dingen und dann kommt ein 4. obendrauf. Und das ist immer die Krönung oder das, was dem Fass den Boden ausschlägt, was sozusagen das absolute No-Go ist. Und Gott zählt hier nicht 27 Sachen auf. Er sagt 3 und damit meint er alles Mögliche und das Allerschlimmste davon, das sage ich euch jetzt, Nummer 4 sozusagen. Bei all diesen 8, das sind die Sachen, die Gott hier heraushebt und sagt, und deswegen ist es zappenduster. Wegen 3 Verbrechen, ich nehme euch mal mit rein in den nächsten Vers. Wegen 3 Verbrechen von Damaskus und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen. Und jetzt die Begründung, weil sie Gilead, also einen der Stämme Israels, mit eisernem Dreschlitten gedroschen haben. So sende ich Feuer in das Haus Hazaels, das ist die Paläste Ben-Hadads frisst. Ich zerbreche den Riegel von Damaskus und rotte den Herrscher aus Bikat-Aven aus und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden. Und das Volk von Aram wird nach Kir gefangen wegziehen, spricht der Herr. Das ist jetzt nur ein Beispiel für diese 8 Gerichtsworte, die hier gesprochen werden. Interessant, bei diesem hier, auf das ich kurz eingehen möchte, ist, Gott nimmt hier etwas heraus, was 80 Jahre vorher geschehen ist. Das heißt, die Leute, die der Amos hier anspricht, die haben das gar nicht mehr selber unbedingt erlebt. Das waren wahrscheinlich die Großeltern. Aber Gott vergisst nicht, was in der Geschichte gelaufen ist. Etwa 830 vor Christus waren die Aramäer Könige Ben-Hadad und sein Nachfolger Hazael brutalst über Israel hergefallen, über den Norden. Da heißt es in 2. Könige, man kann das nachlesen, ihre festen Städte steckten sie in Brand. Die jungen, wehrfähigen Männer erschlugen sie mit dem Schwert. Ihre Kleinkinder zerschmetterten sie an Felsen und die Schwangeren schlitzten sie auf. Das verbirgt sich hinter dieser einen Aussage hier. 80 Jahre zurück, aber Gott hat es nicht vergessen. Er hat gesagt, jetzt suche ich das Heim. Jetzt kommt das Gericht. In Kürze. Hier ist von Damaskus die Rede. Damaskus, die Hauptstadt von diesem Gebiet, steht praktisch als eines für das ganze Gebiet von den Aramäern. Und das passiert tatsächlich. Sie werden verschleppt in die Verbannung durch die Assyrer. Es gibt kein Land mehr, das Aram heißt bis heute. Die Aramäer sind noch ein Volk, aber sie haben kein Heimatland mehr bis heute. Ich habe hier eine Tabelle, genau. Da sind die ganzen Strafen aufgezählt. Da heißt immer die Begründung, warum Dieses vierte praktisch, das, was den fast den Boden ausschlägt. Und dann, was passiert? Und ihr könnt hier sehen, die Jahreszahlen, das ist innerhalb der nächsten Jahrhunderte bei jedem einzelnen dieser Völker erfüllt worden, was Gott hier angedroht hat, dass es passiert. Einige von ihnen hören auf, als Volk zu existieren. Zum Beispiel die Philister gibt's nicht mehr, die Ammoniter, Edom nicht mehr, Moab nicht mehr. Und selbst die 10 Stämme Israels, die gibt es so nicht mehr in dieser Form. Juda hat überlebt mit Benjamin. Durchmischt mit einigen auch aus dem Norden, aber die 10 Stämme sind so nicht mehr existent als Gruppe. Paulus schreibt einmal in Galater 6, Vers 7, wir denken ja, oh, das ist Altes Testament, im Neuen sieht die Welt vielleicht etwas freundlicher aus. Da sagt Gott, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das gilt für den Einzelnen. Und das gilt auch für ganze Volksgruppen. Der gleiche Gott im Alten Testament, der gleiche Gott im Neuen Testament. Ein Gott der Gerechtigkeit. Er herrscht über dieses Universum. Er sieht alles und er schafft Recht und Gerechtigkeit. Und das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Das ist eine Erleichterung, finde ich. Wenn man manchmal hilflos zuschaut, was um einen herum passiert und man nichts ändern kann. Zu wissen, Gott übersieht es nicht. Und die Gerechtigkeit, die ich nicht schaffen kann in meinem eigenen Leben oder auch in meinem Land oder in dieser Welt, die wird Gott schaffen. Es ist ein Trost. Wir sind nicht Spielball der Mächtigen, sondern Gott hat die Kontrolle. Er ist im Hintergrund und zieht die Fäden. Er lenkt die Geschichte. Er lenkt die Geschichte, auch heute. Und es ist auch ein Schrecken und eine Warnung, nicht so weiterzumachen als Nation und als einzelner Mensch und sich einzubilden, dass alles egal ist und Gott schon alle Augen zudrücken wird, sondern gerecht zu leben, weil Gott nicht ungestraft lässt, was an Schlimmen und an Verbrechen und an Schuld geschieht. Jetzt steht die Frage im Raum, diese Völker hier, die waren ja keine frommen Völker. Die hatten ja nicht die 10 Gebote, außer jetzt Juda und Israel. Wieso kann Gott von denen das fordern, dass sie wissen, was richtig ist und was nicht? Jeder Mensch hat ein Gewissen. Das betont Paulus auch nochmal in den ersten Kapiteln im Römerbrief. Und diese Dinge, die da passiert sind, die waren so glasklar gegen jegliche Konvention der Gesellschaften, gegen jegliches Gewissen. Man schlitzt keine Frauen auf. Und so weiter und so fort. Ich möchte es gar nicht mal alles aufzählen, weil es einfach ekelhaft ist. Gräueltaten. Und das fordert Gott ein. Beim Gericht macht Gott deswegen keinen Unterschied, ob man Gottes Wort kennt oder nicht kennt. Was gut und was böse ist, wissen wir alle. Zumindest im groben Kontext. Wenn man jetzt hier nochmal auf die Liste guckt, dann haben wir hier 3 Gruppierungen. Die ersten 3, die hier aufgezählt werden, sind Nachbarvölker von Israel. Nur deswegen, weil sie Nachbarvölker waren, haben sie keinen Vorteil, wird sie das Gericht genauso treffen. Die nächsten 3, Edom, das sind die Nachfahren von Esau, Moab und Ammon sind die Nachfahren von Lot, waren Brüdervölker. Das waren Verwandte von Israel. Auch sie können dem Gericht nicht entkommen. Nur weil da diese Verwandtschaftsbeziehung zu den anderen beiden ist, die zum Volk Gottes gehören. Und dann haben wir eben Israel und Juda, die ausdrücklich Volk Gottes genannt werden. Gott richtet sie alle, ohne Ansehen der Person. Und man muss sogar festhalten, dass die, die es besser wissen müssten, die, die Gottes Wort haben, die seine Gebote kennen, die nimmt Gott manchmal besonders hart dran. Denn er sagt, ihr wisst es genau. Für euch gibt es keine Ausrede. Es ist ein Vorrecht, Volk Gottes zu sein. Es ist ein Vorrecht, Kind Gottes zu sein. Aber es ist auch eine Verpflichtung. Es bedeutet auch, dementsprechend zu leben. Es gibt keine Entschuldigung für das, was zum Beispiel das christliche Deutschland im Dritten Reich getan hat. Wir hätten es besser wissen müssen. Es war die größte Katastrophe der Weltgeschichte bis heute, die damals stattgefunden hat. 60 bis 80 Millionen Tote, 4% der Weltbevölkerung damals. Wahnsinn. Aufgrund des Zweiten Weltkrieges und darunter 6 Millionen Juden, bestialisch ermordet von Deutschen, von Christen, zumindest nominell. Wir hätten es besser wissen müssen. Seit dem 3. Jahrhundert nach Christus gibt es Christen in Germanien, in unserem Gebiet. Ist hier eine christliche Welle losgegangen. Luther hat die Bibel übersetzt ins Deutsche, um uns allen zu erklären, was Gott denkt. Die weltweite Missionsbewegung ist in Deutschland, in Herrenhut, durch Zinzendorf in Bewegung gegangen. Die Weltmission. Von Deutschland ist so viel Segen ausgegangen, so viel geistliches Leben. Und dann so eine Katastrophe mit dem Dritten Reich. Wir haben Hitler zugelassen bzw. installiert. Und Gott hat Gericht gesprochen. Wir haben den Krieg verloren. Das Land wurde geteilt. Wir haben Gebiete verloren. 40 Jahre Trennung. Das ist interessant, 40 Jahre ist oft eine göttliche Zahl. 40 Jahre Teilung Deutschlands und 11 Monate, wenn man es genau nimmt, ist ein Zeichen dafür, dass Gott hier Gericht gesprochen hat. Dass er Nein gesagt hat zu dem, was war, und dass er für Gerechtigkeit sorgt. Und jetzt haben wir 35 Jahre der Wiedervereinigung. Wir haben 80 Jahre Frieden in unserem Land. Was machen wir aus dieser neu gewordenen Freiheit? Ist dieser Friede vielleicht auch so eine Ruhe vor dem Sturm, wie zu der Zeit von Amos? Israel erlebt eine Zeit politischer Ruhe damals, wirtschaftlichen Aufschwungs, aber Gott kritisiert die soziale Ungerechtigkeit, die dort herrscht. Die Ausbeutung der Armen, Bestechung, Korruption, Übervorteilung. Eine heuchlerische Frömmigkeit, leere Rituale, Opfer, wo es gar nicht um Gott geht, sondern wo es um die Leute selber geht. Einfach nur Mittel zum Zweck. Würde Amos heute bei uns genauso eine Totenklage anstimmen? Würde er genau das Gleiche zu uns sagen, wo die Zeit doch so ähnlich scheint? Der christliche Glaube wird immer mehr zur Randerscheinung bei uns. Wir haben viele Papierchristen, obwohl die auch weniger werden. Wir haben katastrophale moralische Zustände in Deutschland. Wir sind der Puff Europas. Das sagt man und das sind wir. Soziale Ungerechtigkeit und jährlich der Mord an ungeborenen Kindern, etwa 100.000 pro Jahr. Und wenn wir das mal ein paar Jahre aufzählen. Unrecht mitten unter uns. Es wird immer noch im Strafgesetz als Unrecht deklariert, auch wenn es nicht verfolgt wird. Deswegen kann ich das so sagen. Nicht vergessen, dass Gott alles sieht und nichts vergisst. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Gott schafft Gerechtigkeit, egal um welches Volk es sich handelt und egal um welchen Menschen. Es wird ein Gericht geben über Deutschland. Es wird es geben. Es gibt ein Gericht über die kollektive Schuld von Völkern und über die individuelle Schuld von Einzelnen. Gericht über die kollektive Schuld wird meistens vollstreckt noch zu Lebzeiten. Nicht unbedingt zu Lebzeiten von diesen Königen, wie man es hier gesehen hat. Hier war es auch mal 80 Jahre später. Die persönliche Schuld holt uns manchmal auch heim hier zu Lebzeiten. Aber spätestens im jüngsten Gericht werden wir gerichtet werden. Jetzt stehen zwei Fragen im Raum, auf die ich eingehen möchte. Gibt es denn überhaupt eine kollektive Schuld? Ist es etwas, was uns nicht behagt, weil wir individualistisch leben in Deutschland? Ist nicht jeder Mensch nur für sich persönlich verantwortlich? Und die zweite Frage, ist Gott nicht sogar dran schuld an diesen Grausamkeiten? Schließlich setzt er diese Könige ein und gibt ihnen einen Auftrag. Ich möchte kurz auf die zweite Frage zuerst eingehen. Ist Gott nicht schuld an diesen Grausamkeiten? Man könnte das auf die Spitze treiben und fragen, hat Gott nicht dem Hitler gesagt, er soll die 6 Millionen Juden vernichten? Wenn man das so durchdenkt, würde man da landen. Nein, hat er auf gar keinen Fall gemacht. Ich möchte zu Amos zurückgehen. Auch wenn Gott den Ben-Hadad und den Hazael als Werkzeuge benutzt hat, so bestimmen sie selber, wie sie handeln und was sie tun. Das ist ihre Entscheidung. Elia bekommt sogar den Auftrag in 1. Könige 19, Hazael zum neuen König zu salben über Aram. Diesen, der dieses Gemetzel angerichtet hat. Aber damit hat sich Gott nicht hinter das Gemetzel gestellt. Er hat sich aber dahinter gestellt, dass er ein Zeitfenster bekommt, wo er regiert. Und wo er Werkzeug Gottes sein soll. Aber Gott wollte nicht, dass er in seiner Bosheit und in seiner Brutalität herzlos zuschlägt. Da das wiederum fordert Gott ein von ihm. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir, wenn wir auf die Weltgeschichte nicht die ganze Zeit denken, oh hier, der Putin und da ist der und da ist jener und was ist da jetzt gerade, was zieht Gott an Fäden im Hintergrund und was läuft da gerade? Vieles ist ein Geheimnis, außer Gott sagt es ausdrücklich, wie das ab und zu mal geschieht. Gott lässt oder räumt ein Zeitfenster für solche Herrscher und er gibt ihnen auch Autorität, Werkzeug zu sein, aber wie der Hammer benutzt wird. Zum Kaputthauen oder einen Nagel einschlagen ist ein Unterschied und ist die Entscheidung des Einzelnen. Gott will diese Brutalität nicht und er zieht auch dafür zur Rechenschaft. Was viele gerade beschäftigt, ist die Brutalität im Nahen Osten, die wir erleben. In Israel, im Gazastreifen, was da passiert. Und Amos würde heute genauso sagen, Gott zieht alle Kriegsparteien zur Rechenschaft. Er sieht alles. Das gilt auch hier. Wir sehen, was Israel angetan wurde an Brutalität am 7. Oktober 23, an Grausamkeit kaum zu überbieten, an Menschenverachtung. Und Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung, auch darauf, seine Landsleute zu befreien, die immer noch als Geiseln menschenunwürdig gefangen gehalten werden. Der Krieg könnte längst vorbei sein, wenn die Hamas eingelenkt hätte. Wenn die Geiseln zurückgegeben werden würden. Das Problem ist, wie will man Frieden schließen mit jemandem, der die Existenz Israels nicht akzeptiert und alles dafür tut, dass es das nicht geben soll. Wie kann man in diesem Dilemma überhaupt zum Frieden kommen? Dann sehen wir das Elend im Gazastreifen. Und auch das ist herzzerreißend. Und die Frage steht im Raum, muss das so sein? Tut Israel wirklich alles dafür, die Zivilisten zu schützen? Es ist schwer einzuordnen, wenn man diese Bilder sieht, die Zahlen und Fakten hört, weil im Krieg wird betrogen mit Zahlen und mit Fakten. Da wird verzerrt, da ist Propaganda drin. Deswegen tue ich mich schwer, das genau einzuordnen. Und bei allen Vorwürfen, die gemacht werden gegen Israel, habe ich mich gefragt, welches Land versorgt überhaupt die Feinde mit Essen oder lässt zu, dass es da Essenslieferungen gibt? Gleichzeitig eine Katastrophe, was da passiert. Und wirklich herzzerreißend, auch im Gazastreifen. Wir müssen beides sehen. Und Gott sieht beides und Gott beurteilt es. Und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Vielleicht bald, vielleicht dauert es auch Jahrzehnte. Aber die Botschaft von Amos ist klar. Alles, was geschieht in der Weltgeschichte, sieht Gott, beurteilt er. Und das, was nicht passt, darüber spricht der Gericht. Die andere Frage lautet, gibt es kollektive Bestrafung? Das ist doch nicht fair, wenn der Einzelne mitleidet, wenn irgendjemand anders beschließt, wir machen das jetzt einfach so in Deutschland, wie Hitler damals. Was ist mit den Leuten, die Juden versteckt haben? Ich habe vor 2 Wochen von der Oma meiner Frau geredet, die dagegen aufgestanden ist, wo ihr Mann als Kanonenopfer geopfert wurde. Was ist mit diesen Leuten? Die haben ja trotzdem Leid erfahren und erleben Leid. Haben genauso die Nachwirkungen des Krieges erlebt. Unschuldige sind immer mittendrin, persönlich Unschuldige, in dem Ganzen. Aber Gott sieht auch das Individuum, er sieht auch den Einzelnen. Ich habe im Frühjahr einen Bericht gelesen, das fand ich wirklich bewegend. Eine Frau in Gaza in den Trümmern, eingeklemmt, verschüttet, tagelang. Und sie berichtet, wie sie rauskommt, dass immer ein Mann zu ihr gekommen ist, der sich als Jesus vorgestellt hat und ihr Wasser und Brot gebracht hat. Wahnsinn, oder? Jesus sieht den Einzelnen. Das dürfen wir wissen. Und trotzdem sind wir Teil der Gesellschaft, mitgefangen, mitgehangen. Wir gehören zu Deutschland. Und was hier passiert, ist Teil von uns. Sind wir dem ausgeliefert als Christen? Können wir unsere Gesellschaft überhaupt aufhalten? Können wir da überhaupt einen Unterschied machen bei dem, was wir an Ungerechtigkeit sehen? Vor allem noch viel schlimmer, was Gott an Ungerechtigkeit sieht. Wie können und wie sollen wir den Unterschied machen? Wir sind tatsächlich aufgefordert, einen Unterschied zu machen. Und das ist der Grund, warum Gott immer wieder Propheten berufen hat, wie damals den Amos, dass er ihnen transparent mitteilt, was er vorhat, wie seine Sicht auf die Lage ist. Und er nimmt seine Kinder, wie auch damals den Amos, in die Pflicht für diese Welt und für sein Volk. Ich möchte Verse vorlesen aus Amos 3. Da heißt es, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Kindern, den Propheten, kundtut. Der Löwe brüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet. Wer sollte nicht weissagen? Gott nimmt uns, seine Kinder, mit hinein in seine Sicht der Dinge. Er lässt uns nicht außen vor. Und das finde ich schon mal Wahnsinn, dass er sagt, hey, ihr gehört zu mir und ihr sollt zuerst wissen, was los ist. Er macht das in Matthäus 24, 25, die Endzeitreden, wo er klar sagt, was kommen wird, damit wir vorbereitet sind. Die Offenbarung ist genauso ein Buch, das erklärt bis in die Haarspitzen, was kommen wird. Gott will uns informieren. Jesus ist der Löwe und das Lamm. Er brüllt. Und das ist ein Brüllen zur Warnung. Zu sagen, wenn das so weitergeht, was ihr hier macht als Volk oder als Einzelner, dann gibt es eine Katastrophe. Dann frisst euch der Löwe. Gott behandelt uns als Partner. Er weiht uns zuerst ein. Auch bei Abraham kennen wir die Geschichte, wo Gott vorhat, Sodom und Gomorra zu vernichten. Und dann sagt er, kann ich das vor meinem Freund Abraham geheim halten? Nein. Und dann spricht er mit ihm und erzählt ihm, was er vorhat. Das ist Partnerschaft. Gott nimmt uns hinein in sein Denken. Es ist ein Vorrecht, aber es ist auch eine Verantwortung, die hier automatisch mitkommt. Was können wir tun, um unser Volk zu retten? Das muss die brennende Frage sein, die uns beschäftigt. Und das Erste ist, verlier dich nicht im Leben. Lebe auf Gott ausgerichtet, du persönlich als Christ. Achte darauf, dass du fokussiert lebst, dass du dich nicht einlullen lässt. Die Frösche machen das ja so. Die sitzen im Wasser drin und man erwärmt das Wasser. Ihr kennt diesen Versuch. Und die springen nicht raus, sondern die bleiben so lange im Wasser, bis sie tot sind, weil sie es nicht gemerkt haben, wie es langsam heißer wurde. Wir müssen auf uns achten. Wenn man im Flugzeug fliegt, dann gibt es immer diese Anweisungen bei einem Notfall, was man machen soll. Und das Allerwichtigste, zuerst selber die Maske aufziehen, selber diesen Schwimmanzug anziehen, dann deinem Nachbarn helfen. Aber du musst zuerst nach dir gucken. Und das ist das Wichtige hier bei uns. Bereite dich selber vor, lebe vorbereitet. Das Zweite, wir müssen andere warnen. Andere warnen vor der Katastrophe. Dann fragen wir uns, vielleicht bringt das was? Das klingt ja hier so, als wenn das schon beschlossene Sache ist. Es ist beschlossene Sache. Aber du kannst das aufhalten. Jede Generation kann das Gericht aufhalten, dass es nicht in dieser Zeit kommt. Ninive hat Buße getan. Und dann war erst einmal Ruhe. Danach haben sie leider wieder das Gleiche gemacht und dann kommt das Gericht. Hiskia, er bekehrt sich zu Gott. Und dann sagt Gott, okay, zu deinen Lebzeiten wird das Gericht nicht kommen. Erst danach. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das Gericht aufzuhalten. Und deswegen müssen wir die anderen warnen. Wenn der Löwe schon brüllt, dann brüllt er erst einmal, damit man merkt, da ist er. Und hier kann was passieren. Noch ist Gnadenzeit. Und das ist die Chance. Bei allem, was wir jetzt hier gehört haben, war schockiert. Es ist gerade noch Gnadenzeit. Jetzt kann noch vieles geändert werden. Der Löwe brüllt noch. Ich glaube, wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo die Gottlosigkeit zunimmt, beziehungsweise immer offizieller wird, auch in der Gesellschaft, wo ein deutliches Auflehnen gegen Gott da ist. Aber es ist noch Gnadenzeit. Der Amos war nicht König. Als König kannst du einfach wieder Hiskia sagen, okay, jetzt ändern wir alles. Die ganzen Götzenopfertempel, die werden zerstört. Wir verändern unser Leben. Amos war ein Normalsterblicher wie du und ich. Er war noch nicht mal ein Priester oder Prophet. Hier heißt es, dass er Schafzüchter war oder Schafhirte. An einer Stelle steht Schafhirte, da wird man eher denken, jemand Ärmeres. Und an einer anderen Stelle steht nochmal Schafzüchter, da wird man meinen, okay, gehobener Mittelstand. Egal, es zeigt uns nur, egal wer du bist als Normalsterblicher, ob es dir finanziell besser geht oder schlechter geht, Stellung in der Gesellschaft oder nicht. Dieser Mann handelt im Ehrenamt. Der ist kein professioneller Christ sozusagen. Und genauso sind wir herausgefordert, seid ihr herausgefordert, dass ihr eure Chance und euren Auftrag, den Gott euch gibt, wahrnehmt. Ich habe letzte Woche in der Bergpredigt gelesen und da hat das erste Mal mir was aufgefallen. Ich habe es ja schon tausendmal wahrscheinlich gelesen, wahrscheinlich stimmt das mit tausendmal sogar. Und plötzlich diesen Zusammenhang wahrgenommen zwischen ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt und den Versen, die davor stehen. Die Bergpredigt beginnt mit glücklich sind die Trauernden, die Barmherzigen, die geistlich Armen. So beginnt das Kapitel 5 und dann kommt ein Switch und das ist Vers 11. Und da nehme ich euch kurz rein. Glücklich seid ihr, jetzt werden die Jünger persönlich angesprochen, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und jetzt, ich habe mal ein Denn in Klammern gesetzt, das steht so nicht da. Aber der Kontext macht deutlich, das gehört zusammen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll dann noch gesalzt werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen zu werden und von den Menschen zertreten zu werden. Hier ist ein direkter Zusammenhang zwischen dem prophetischen Reden und Salz und Licht sein. Denn gerade da, wo prophetisch geredet wird, wo aufgedeckt wird, was nicht stimmt in der Gesellschaft und was Gott dazu denkt, genau da sind wir Salz und Licht. Das Salz in der Wunde, ja, das schmerzt, wenn man kritisiert. Prophetie ist mehr als nur die Zukunft voraussagen. Es sind immer drei Aspekte. Zukunft voraussagen, den Ist-Zustand darstellen und die Lösung bei Gott darzustellen. Auf die Missstände hinzuwarnen und zu warnen. Als Christen in Deutschland sind wir in den letzten 50 Jahren, möchte ich so grob sagen, nach dem Krieg war es erst noch ein bisschen anders, auf dem Rückzug. Ziehen wir uns zurück, auch aus der Gesellschaft, auch aus dem, dass wir mutig sprechen. Wenn wir es nicht sind, die heute mutig reinreden in die Gesellschaft, ins Leben hinein, wer dann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott das ganze Unrecht, was geschieht, auch bei uns und durch uns, übersieht. Es wird ein Gericht geben. Wir müssen unser Land warnen und wir müssen vor allem die einzelnen Menschen warnen, die wir kennen, mit denen wir zusammen sind und sie darauf hinweisen, dass der Löwe brüllt und dass es eine Chance gibt, umzukehren zu Gott, gerettet zu werden. Gott legt uns eine Last auf, so wie er dem Amos eine Last aufgelegt hat. Interessant ist, dass die Bedeutung von dem Namen Amos Lastenträger ist. Ich habe mich gefragt, welche Eltern nennen ihr Kind Lastenträger? Vielleicht hat er sich selber hinterher den Namen gegeben, Lastenträger, weil das genau sein Leben war. Es gibt ja manchmal eine Umbenennung, dass er sagt, ich will nicht mehr so heißen, ich nenne mich jetzt so. Lastenträger. Gott legt uns eine Last auf und wir haben da wahrscheinlich keinen Bock drauf, um es mal so flapsig zu sagen. Aber es ist dran. Natürlich beruft Gott uns nicht alle, dass wir Amose sind, dass wir zu den Königen hingehen, dass wir offizielle Statements rausknallen in der Presse oder sonst irgendwo. Manche werden so berufen, aber wir haben alle einen Auftrag, diese Warnungen auszusprechen in unserem Umfeld. Die Botschaft von Amos enthält eine klare Einladung zur Umkehr. Noch ist Gnadenzeit. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Suche das Gute und nicht das Böse, auf das ihr leben mögt. Ich freue mich, dass wir direkt das Abendmahl heute feiern. Ich finde das ein Trost nach so einer knackigen Aussage von Amos. Und wir haben ganz bewusst nicht geguckt, was wird denn rauskommen bei den Predigten, sondern wir haben gesagt, wir predigen einfach mal die kleinen Propheten und gucken mal, was kommt. Und dann kommen auch Sachen, die man vielleicht sonst nicht so gerne predigt, die aber Wahrheit sind und gehört werden müssen. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt hier ins Abendmahl gehen, dann gehen wir hier gewissermaßen in einen Bunker. Wir gehen zu Gott und wir wissen, wir sind seine Freunde und wir sind sogar seine Kinder. Wir sind bei ihm in Sicherheit. Wir sind in Sicherheit auch in dieser Welt, auch in den Turbulenzen. Wir gehen nicht rein aus Flucht vor der Welt, sondern wir gehen rein, um gestärkt zu werden an diesem Tisch. Es ist die Einladung, sich retten zu lassen, wenn Gott uns zum Abendmahl ruft. Es ist die Einladung, sein Leben wieder in Ordnung zu bringen, wenn man vielleicht eingelullt wurde oder wie ein Frosch im Wasser sitzt und gar nicht richtig merkt, dass es heiß und warm wird. Und es ist die Einladung, den Bund zu erneuern, hier bei Gott. Ein Bund, der für immer gilt, über diese Weltgeschichte hinaus. Ich freue mich, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, gerade im Angesicht von Turbulenzen in der Weltgeschichte. auch im Angesicht persönlicher Turbulenzen, die jeder Einzelne hat. Gott deckt uns mitten da hinein, ins Angesicht dieser Turbulenzen, das Abendmahl, diesen Tisch. Psalm 23, der letzte Vers lautet: Er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er salbt mein Haupt mit Öl, er vergewissert mich darin, du bist mein Kind. Christus, der Gesalbte, Christen, die Gesalbten, du bist mein Kind. Er füllt den Becher übervoll ein. Das ist der Becher des Heils, das ist der Becher der Rettung. Das ist Vergebung und Gnade, jeden Tag neu, überfließend für jeden von uns. Und dann die Aussage zum Schluss: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer und immer und immer bis in Ewigkeit. Das dürfen wir wissen, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir dürfen uns satt essen im Angesicht der Turbulenzen dieser Welt, bei Gott Kraft schöpfen und dann diesen Auftrag, den wir haben, aus diesem Vorrecht heraus wahrnehmen. Ich lade ein zu einer kurzen Zeit der Stille, wo jeder ganz persönlich bei Jesus ankommt.